damit gemacht. Kann man nämlich heute viel Geld mit verdienen mit Worship. Und wir werden uns dieses Lied gleich anschauen. Vorher möchte ich noch euch einladen zum Seminar nächste Woche. Nächste Woche haben wir wieder ein Seminar mit ISTL. Hallo! Könnt ihr mich sehen? Ja, ich aber euch nicht. Macht nichts. Ihr seht mich, das ist gut. Ich denke mal, ihr seid auch alle wach. Wir haben kommende Woche ein Seminar mit Detlef Kühlein. Detlef Kühlein, diejenigen von euch, die beim letzten Seminar da waren, sind hell begeistert. Das weiß ich, die werden noch wieder da sein. Detlef Kühlein ist ein Theologe, der ist selbstständiger Theologe. Er unterrichtet an vielen verschiedenen Schulen. Und Detlef Kühlein ist ein Mann, der es versteht, wirklich mit Begeisterung das Wort Gottes rüberzubringen. Was er macht, ist alttestamentlicher Überblick. Wir hatten letztes Mal den Teil 1 gehabt. Wir werden jetzt den Teil 2 haben und dann im neuen Jahr kommt der dritte Teil. Also es lohnt sich tatsächlich, da mit dabei zu sein. Da lernst du Zusammenhänge kennen, wie das sich alles verhält, was das alles bedeutet und macht davon Gebrauch. Ihr könnt euch anmelden, wie immer, über info@citychapel oder halt eben, wer den Rundbrief bekommt von ISTL, kann einfach dann Link drücken. Schön. Kommt das Licht noch oder?
Läuft.
Ja, gut. Super. Alles klar. Ich bin ein bisschen irritiert. Da werde ich mich jetzt mal hier auf die ersten zwei Reihen konzentrieren. Gut. Advents. Vielleicht sollten wir die Kerze da noch anmachen, da oben die zwei. Gut. Ich habe neulich einen Artikel gelesen, letzte Woche in einer Zeitschrift. Der ist überschrieben mit Willkommen in der Gegenwart. Leben ohne Altlasten und Traumtänzereien. Da heißt es, sind übertitelt, die einen reden viel über ihre Vergangenheit, davon, wer sie wann und in welcher Weise gut oder schlecht behandelt haben. Die anderen blicken nach vorne, planen unentwegt oder leben in Tagträumen. Beiden gemeinsam ist, dass sie womöglich die Gegenwart verpassen. Und dann heißt es unter anderem in dem Artikel, in der Vergangenheit haben wir unsere Erfahrung gemacht. Aber die Vergangenheit kann zum Stolperstein werden, kann uns einholen, zu schaffen machen oder ausbremsen. Sie kann uns verhindern, dass wir nach vorne blicken und vorangehen. Ebenso verhält es sich mit der Zukunft. Es ist löblich, morgen Dinge anpacken zu wollen. Doch wird es dann nicht wieder Umstände geben, die das verhindern werden. Also darum handelt der Artikel. Der ist mir heute Morgen eigentlich so in den Sinn gekommen. Eigentlich wollte ich den gar nicht zitieren. Plötzlich kam mir das, weil es passt sehr, sehr gut in unser Thema heute. Wir werden gleich ein bisschen Grammatik machen. Und das von mir. Ja, das ist so ungefähr wie ein Maulwurf, der Fliegen beibringen will oder so irgendwas. Ja. Also ich bin wirklich nie eine Leuchte gewesen in der Schule. Ich musste dann auch nochmal googeln, ob ich hier keinen Müll erzähle. Aber das gleich. Ja. Wir haben heute den dritten Teil von Maria. Das dritte Mal predigt Maria zu uns, ja. Maria steht hier vorne praktisch an der Kanzel sozusagen und gibt uns was weiter. Ich habe noch nie über Maria überhaupt gepredigt, aber diese Person ist für mich so eindrücklich, dass ich verstehe, warum sie, heute wird sie das sagen in unserem Text, von nun an werden mich glücklich preisen alle Geschlechter, was sie damit überhaupt meint. Dieses 16-jährige Mädchen, von dem wir heute reden werden, von dem wir die letzten zwei Mal gehört haben und auch heute noch mal hören. Maria Teil 1 hatten wir uns angeschaut. Das Thema lautete, nichts ist unmöglich. Das sagt der Engel Gabriel ihr. Warum? Was hängt damit zusammen? Sie sagt in einem Satz, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe nach deinem Willen. Teil 2. Das haben wir letzte Woche angeschaut. Von nun an werden mich glücklich preisen, hieß das Thema. Ja, da haben wir es nochmal richtig so zusammengefasst. Warum? Weil sie sich selbst für unbedeutend hielt. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt, weil sie bereit war und der dritte Punkt, weil sie geglaubt hat. Wir haben dann so ein paar Ausschnitte gesehen und ich fand das sehr eindrücklich. Einige von euch ging es genauso und da kamen so diese zwei Worte, die sehr deutlich waren, why me? Ja, das war ja so der englische, im englischen Original steht zwar hier nicht, war eine Interpretation von dem Drehbuchautor, aber warum ich? Und ich finde, das ist sowas Tolles im Vorfeld. Wir sind jetzt im zweiten Advent im Vorfeld zur Geburt, ja, damit wir das erkennen. Es hat tatsächlich mit uns zu tun. Und wenn du an den Punkt kommst und du sagst, warum ich? Was hat das mit mir zu tun? dann wirst du das erleben, ja, dass dich dieser Jesus ganz persönlich erreichen kann. Und ich möchte jetzt mal den Text mit euch lesen. Ich lese ihn, ich denke mal vor, ja. Schön, wenn ihr eine Bibel dabei habt. Vielleicht habt ihr so ein cooles Handy wie ich, wo ihr eine Taschenlampe dran habt. Dann könnt ihr mitlesen. Lukas 1, Vers 46. Lukas 1, Vers 46. Und Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn. Und mein Geist hat gejubelt über Gott, meinen Heiland. Denn er hat hingeblickt auf die Niedrigkeit seiner Magd. Denn siehe, von nun an werden mich glücklich preisen alle Geschlechter. Denn Großes hat der Mächtige an mir getan, und heilig ist sein Name. Und seine Barmherzigkeit ist von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Er hat Macht geübt mit seinem Arm. Er hat zerstreut, die in der Gesinnung ihres Herzens hochmütig sind. Er hat Mächtige von Thronen hinabgestoßen und Niedrige erhöht. Hungrige hat er mit Gütern erfüllt und Reiche leer fortgeschickt. Passt gut zu dem Dienst, den wir eben vorgestellt bekommen haben. Ja. Er hat sich Israel, seines Knechtes, angenommen, um der Barmherzigkeit zu gedenken, wie er zu unseren Vätern geredet hat, gegenüber Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Und Maria blieb ungefähr 3 Monate bei ihr, also bei Elisabeth, und sie kehrte zu ihrem Haus zurück. Es ist nicht so, ja, dass sie einfach mal Lust gehabt hat, ein Lied zu schreiben. Das ist tatsächlich heute der Fall. Ja? Da werden ja Leute, die Leute werden dafür bezahlt, das ist ihr Business. Ja? Aber es war ein Lied, das entstand unter der Inspiration des Heiligen Geistes. Aber es ist nicht so, und das ist mir immer wichtig, und das können wir hier sehr gut auch sehen, in dem, was Lukas hier niedergeschrieben hat, das haben wir auch schon angesprochen, wenn wir sagen, das Buch, die Bibel, ist geschrieben unter der Inspiration des Heiligen Geistes, heißt das nicht, dass der Heilige Geist jemand einfach das diktiert hat und dann wird das niedergeschrieben. Ja? Sondern das heißt, der Heilige Geist benutzt immer auch die Persönlichkeit des jeweiligen Menschen. Das ist wichtig. Wäre Maria nicht so drauf gewesen und hätte sie die Haltung nicht gehabt, und das ist der Schlüssel, hätte auch der Heilige Geist das so nicht durch sie schreiben können. Ja? Das ist wichtig, dass wir das sehen. Gott benutzt immer auch die Persönlichkeit des jeweiligen Menschen. Und was sie hier schreibt, wenn man das einfach so rausnimmt, hat man den Eindruck, hier ist eine Frau, der geht es so richtig gut. Ja, der geht es richtig gut. Schaut mal, was hier steht. Und vorher, wann geht es eigentlich einem Menschen gut? Ich würde mal sagen, wenn so die alle drei, so Leib, Seele und Geist, so in einem Einklang sind, oder? Wenn das alles irgendwie stimmt, stimmig ist, untereinander, wenn das alles in Ordnung ist. Ich glaube, dann kann man wirklich sagen, dann geht es einem Menschen wirklich gut. Und Maria geht es hier tatsächlich richtig gut, obwohl die Umstände eigentlich nicht entsprechend waren. Sie war nicht hier in einer 5-Sterne-Wellness-Oase oder so, ja. Sie hat auch kein Yoga gemacht und nicht meditiert und ihr ging es auch nicht gut, weil sie beim Top-Psychologen Wladimir schieß mich tot war oder so irgendwas, ja. Sondern irgendwas anderes ließ sie das hier schreiben, dass es ihr wirklich gut geht. Und es beginnt nämlich damit, mit diesen Sätzen, das lese ich nochmal vor. In Vers 46, hört mal genau hin, da heißt es, meine Seele erhebt den Herrn. Mein Geist hat gejubelt über Gott, meinen Retter. Denn er hat hingeblickt auf die Niedrigkeit seiner Magd. Ja, da spricht sie ihren Leib an, da wo sie drinsteckt in ihrer Rolle. Also wir haben hier Seele, Geist und die Niedrigkeit, also sie als Magd. All diese drei Dinge haben wir. Und wir sehen hier bei ihren Schlüssel, diese Dinge stehen alle im Kontext zu Gott. Sie sind irgendwie alle auf Gott ausgerichtet. Meine Seele hebt den Herrn, mein Geist hat gejubelt über Gott, meinen Retter, und er hat hingeblickt auf mich. Und das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel überhaupt, warum wir hier auf Maria schauen und was wir hier an Maria erkennen können. Wir schauen hier mal weiter. Vers im Vers 45 hieß es, da sagt Elisabeth über sie, und glückselig, die geglaubt hat, denn es wird zur Erfüllung kommen, was vom Herrn zu ihr geredet war. Diese Frau, die von sich aus sagte, ich bin unbedeutend, why me, warum ich? Diese Frau, die auf Empfang stand, die gesagt hat, mir geschehe nach deinem Wort. Und diese Frau, die geglaubt hat. Und Elisabeth sagt es ihr zu. Sie hat, gibt uns praktisch den Schlüssel mit, hier drin. Und wenn wir dem nachahmen, ja, dem nachahmen, was sie uns hier mitgegeben hat, wir haben nicht viel von dieser Frau, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Ein 16-jähriges Mädchen. Und sie nimmt Worte, wir haben nicht viel Worte von ihr, aber hier in diesem Lobpreis nimmt sie Worte in den Mund, die ihren Glauben ausdrücken. Und jetzt komme ich auf die Grammatik zu sprechen. Hier geht es nämlich um die Vergangenheit, um die Gegenwart und um die Zukunft. Ja? Und das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Es gibt ja verschiedene Zeiten. Ja? Ich habe mich da auch belehren lassen. Früher hat man tatsächlich gesagt, Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft, das sagt man ja heute gar nicht mehr. Vergangenheit heißt, was heißt Vergangenheit in der Fachsprache? Ach, ihr wisst das auch nicht. Gut, dann prima. Präteritum, oder? Da kam von einer Lehrerin gerade eine Zustimmung. Danke. Präteritum gibt es da. Da gibt es Präsens, das ist, glaube ich, die Gegenwart. Da gibt es Futur, Futur 1, Futur 2, Futur, die Zukunft. Und dann gibt es noch das Perfekt. Und da geht es mir heute hauptsächlich darum, um die vollendete Gegenwart. Stimmt? Judith, vielleicht kannst du mir ein bisschen assistieren. Du knickst einfach. Hä? Gut, in der Grundschule macht man noch die normalen Begriffe. Gut, alles klar. Wir schauen uns das jetzt mal an, ja? Und warum ich das so kompliziert mache, werdet ihr hoffentlich gleich dann sehen. Im Vers 49 heißt es, da fängt sie an, ja? Denn Großes hat der Mächtige an mir getan und heilig ist sein Name. Ich nenne diese Predigt bewusst Worte des Glaubens. Man könnte auch sagen Wort des Glaubens. Ich weiß, es gibt eine gleichnamige Bewegung, die ist ein bisschen umstritten. Wort des Glaubensbewegung, aber ich habe bewusst diesen Begriff genommen, weil sie spricht hier was aus im Glauben und das ist wichtig und das ist biblisch. Worte des Glaubens, denn Großes hat der Mächtige an mir getan und heilig ist sein Name. Auch wenn das hier in der vollendeten Gegenwart steht, ja, das habe ich erkannt, ist doch das, was sie hier sagt, auf die Vergangenheit bezogen, was mit ihr passiert ist, in der Vergangenheit. Was ist das Größte, das man einem Menschen tun kann? Ich glaube, das ist die komplette Erneuerung dieser Persönlichkeit. Ja? Leib, Seele, Geist, dass da wieder was hergestellt wird. Nehmen wir nur mal die Seele. Heute sind sehr viele Menschen an der Seele krank. Und ich habe mal so ein bisschen nachgeschlagen, da habe ich so zwei Zitate rausgefunden. Da heißt es, nach den Ergebnissen des Bundesgesundheitssurveys erkrankt etwa jeder dritte erwachsene Deutsche im Laufe eines Jahres an einer psychischen Störung. Das sind etwa über 16 Millionen Menschen, sind mit Sicherheit mittlerweile mehr. Und dann heißt es noch in Spiegel Online, vor zwei Jahren von 1990 bis 2007 stieg die Anzahl der Behandlungstage pro 1000 Versicherte im Krankenhaus von 175 auf 241, das sind 37%. Insgesamt sind psychische Störungen damit erstmals für die meisten Krankenhaustage verantwortlich. 37% aller Krankenhausaufenthalte sind zurückzuführen auf psychische Störungen. Und ich behaupte jetzt mal, wenn man wirklich ganz genau das nimmt, dann geht es sogar noch mehr, noch weiter. Weil viele körperliche Krankheiten irgendwo psychische Ursachen haben. Und das ist was ganz Tragisches. Das zeigt, wir sind krank in unserer Seele, unserer Gesellschaft. Und das hängt sehr stark auch mit der Vergangenheit zusammen. Und das heißt, wir brauchen Rettung. Oder? Von all dem Müll, von all den Verletzungen, von all den Verwirrungen. Und ich sage ganz bewusst, von all der Sünde, alle Dinge, die belastend sind. Schuld, die da auf mir liegt. Das kann auch äußere Schuld sein oder irgendwelche Dinge. Genau wie bei Maria. In Vers 47 haben wir das gesehen, da jubelt sie über ihren Retter. ihr Retter, der sie so geliebt hat, wie sie ist. Und ihr Retter, dem das sowas von egal war, was sie für eine Vergangenheit hatte, wie sie drauf war und so weiter, was sie für einen Stand hatte, sondern ihr Retter kommt zu ihr in Gabriel und sagt, das Erste, was er sagte, du Begnadigte. Das heißt, ich nehme dich so an, wie du bist, ich spreche Gnade aus über dir. Das, was in der Vergangenheit, ich nehme dich so an, wie du bist, das, was dich alles belastet mit deinem ganzen Leben, das Leben war noch nicht so lang, das waren erst 16 Jahre, ja. Aber trotzdem, dieses junge Leben. Und sie konnte selbst schon zurückschauen auf Dinge, wo sie wusste, ich brauche einen Retter. Sonst würde sie diesen Retter hier nicht besingen und ausdrücken. Und das ist sowas von Umwerfen, das Größte überhaupt. Das bedeutet nämlich, diese Vergangenheit, ja, was sie hier beschreibt, was Gott mit ihrer Vergangenheit getan hat, das heißt für mich, ich brauche meine innere Jauchegrube nicht mehr mit mir rumzuschleppen, ja. So, wer vom Land kommt, ja, Traktor und hinten so das Jauchefass hinten dran, ja, voller Jauche und das wird irgendwo auf den Acker draufgekippt. Ich brauche das nicht mehr mit mir rumzuschleppen. Da gibt es einen, der nimmt diesen ganzen Müll, der hängt sozusagen diesen Anhänger ab, ja, nimmt diese Last weg, die ich mit mir rumschleppe. Ich brauche niemand mehr irgendwas zu beweisen, was ich vielleicht in der Vergangenheit immer getan habe. Das, was ich vielleicht auch heute noch tue. Warum versuchen wir anderen was zu beweisen? Ja, wir versuchen ja irgendwie uns selbst aus diesem Ding rauszuholen. Und ganz wichtig, mein Wert hängt nicht mehr davon ab, was Leute von mir denken. Das ist im Grunde genommen eine Substanz von dieser Rettungsbotschaft. Und das ist etwas, was jeder Mensch nachvollziehen kann, dass das wichtige Aspekte sind, ja, wenn es um Schuld geht, um Vergangenheit, um Werte, um Anerkennung. Aber das ist praktisch das ganze Evangelium. Hier kommt jemand mit einer Rettungsbotschaft und er möchte sich über diese ganzen Sachen erbarmen und das wegnehmen. Meine Vergangenheit ist sozusagen erledigt. Ich lese das nochmal vor hier. Denn Großes hat der Mächtige an mir getan und heilig ist sein Name. In 2. Korinther 5, Vers 17 steht daher, wenn jemand in Christus ist, so ist eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Das heißt, er gibt mir eine völlig neue Identität und es braucht nur den Glauben an Jesus. Vielleicht auch nur den Versuch, das mal zu wagen, sich mal in diese Position hineinzugeben. Das ist die ganze Geschichte mit dem Evangelium. Und das kann dazu führen, dass ich einen ganz anderen Wert habe. Ich musste so denken, die letzte Woche, das haben wahrscheinlich alle mitbekommen, ja, als diese Geschichte jetzt mit WikiLeaks da an die Öffentlichkeit kam. Und allein schon, was so amerikanische Botschafter über unsere Politiker denken. Ja? Das steht dann auf Seite 1 von irgendwelchen Magazinen. Da fielen Stichworte wie inkompetent, aggressiv, schwach, Teflon. Das finde ich auch noch interessant, ja? Unsere Bundeskanzlerin als Teflon zu beschichten, ja? Wo alles an ihr abläuft. Oder lame duck, ja? Lahme Ente. Überlegt euch das mal. Wie wird es mir gehen, ja, wenn da in der Bildzeitung so irgendwas drinstehen würde? Ich weiß nicht, wie ihr über mich denkt. Ja. Vielleicht bin ich ja auch irgendwie lame duck oder so. Und plötzlich kommt da so ein E-Mail. Ich habe mal so eine E-Mail bekommen von einem, der über mich geschrieben hat. Das war auch nicht irgendjemand, sondern ein, wo ich eigentlich relativ hoch dran schaue. Und dieses E-Mail kam versehentlich zu mir. Er hat es nämlich eigentlich seinem Kumpel schicken wollen und hat dann irgendwie mich damit reingepackt. Ja, das haut dich dann schon mal so vom Sockel runter, ja. Und in so Momenten kann man dann merken, inwieweit bringt mich das um, belastet mich das, macht mich das fix und fertig, oder habe ich meine Identität in Jesus? Und das ist das Ziel Gottes, das ist doch schon was total Heilsames, ja. Er nimmt sich meine Vergangenheit an und er sagt, alles, was bisher passiert ist, du hast eine neue Identität, du bist Kind Gottes. Der Mächtige hier heißt, der Heilige, nimmt dich an. Und egal, was Menschen über dich denken, und ich finde das wirklich schon ganz cool, mal wenigstens wie die Politiker das nach außen zeigen, wie cool sie das nehmen. Ich weiß nicht, ob sie das wirklich so cool nehmen. Ja? Jemand, der, ich habe einen, der als lahme Ente bezeichnet wurde, ja, ich habe ein Interview mit ihm gesehen. Ich finde das ziemlich hart. Es ist übrigens auch mal nebenher gesagt, ist es echt Sünde, wenn wir über Politiker so runtersauen, ja, auch in der Öffentlichkeit, wie das auch heutzutage gemacht wird, ganz legal. Ich glaube, das ist nicht richtig. Genauso wie wir das nicht wollen, ja. Aber das mal am Rande. Wir haben hier die Vergangenheit und wir kommen jetzt einen Schritt weiter. Und zwar heißt es im Vers 50, und seine Barmherzigkeit ist von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Und seine Barmherzigkeit ist Präsens, ja, von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Das sagt Maria. Maria war von nun an nicht mehr die Maria, die sie vorher war. Die diskriminierte Jüdin aus dem lausigen Nazareth, ja? Und nur eine Frau. Das war halt damals so. Sondern sie weiß, seine Barmherzigkeit ist von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Seine Barmherzigkeit ist über mir, egal was auch immer passiert. Der Engel Gabriel drückte das in Vers 35 folgendermaßen aus. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Ich finde das eine ganz starke Aussage. In diesem Bewusstsein zu leben, in dieser Gegenwart zu leben, zu sagen, Gott ist über mir, egal was auch immer passiert, er hält seine schützende Hand über mir. Der Heilige Geist wird dich überschatten, ja, wird über dir sein. Und das hat sie erlebt. Das hat sie durch ihr ganzes Leben erlebt. Und ich habe ein Beispiel dazu, kam mir, ich glaube, ich habe es nur im Abendgottesdienst gesagt, deswegen möchte ich es jetzt hier nochmal nennen. Wir sehen das zum Beispiel 33 Jahre oder wie viele Jahre auch später, als sie unter dem Kreuz steht. Ihr könnt euch erinnern an die Geschichte. Da hing ja Jesus. Ihr Retter, ihr Messias, das war ihr bewusst, aber es war immerhin noch auch ihr Sohn. Ihr einziger Sohn, nicht ihr einziger, sie hat noch mehrere Söhne gehabt, ihr Erstgeborener, ja. Aber den sie hier mit 16 Jahren zur Welt gebracht hat, mit vielen Schwierigkeiten, ja, sie waren ja auf der Flucht gewesen und so weiter. Und sie steht und oder kniet oder was auch immer unter dem Kreuz und sie muss sehen, wie ihr Sohn da hängt. Und sie lebte das im Glauben. Und selbst in dieser Situation, weil sie in der Gegenwart lebte, konnte sie die Stimme ihres Sohnes hören, was auch die Stimme des Retters war. Erinnert ihr euch, da heißt es im Johannes 19, Vers 26, Jesus hängt am Kreuz, ist am Leiden, hat wirklich genug mit sich selbst zu tun. Ja? Es muss ein ganz brutaler Tod gewesen sein. Und während er dort hängt, heißt es im Johannes 19, Vers 26, als nun Jesus die Mutter sah und den Jünger, den er liebt, das schreibt Johannes hier selbst über sich, ja, dabei stehen, spricht er zu seiner Mutter, mit Sicherheit, mit letzter Kraft, ja, Frau, siehe dein Sohn. Dann spricht er zu dem Jünger, siehe deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm der Jünger sie zu sich. Das passiert, wenn wir in der Gegenwart leben mit Jesus. Wir werden das erleben, dass die Kraft des Höchsten uns beschützt, ja, umgibt. Wir dürfen aus dieser Kraft leben. Und egal, was auch passiert in der Zukunft, du wirst es immer erleben, dass seine Hand über dir ist, dass er sich um dich sorgt, dass er da ist. Das ist was ganz Starkes. Wir sehen das eigentlich auch durch die ganze Bibel hindurch. Zum Beispiel Psalm 23 ist eigentlich so mein Lieblingspsalm, von David geschrieben. Da ist mir das nochmal so bewusst geworden. David, Hirte, sicher nicht immer so voll erfüllt in seinem Leben, als er dort als junger Hirte war. Er hätte sich sicherlich anderes vorstellen können. Wahrscheinlich hat er auch die Verheißung schon bekommen, dass er mal König werden wird. Aber er saß dort als Hirte. Und wir wissen das aus dem Kontext, dass er wahrscheinlich auch nicht die Number One war seines Vaters, sondern vermutlich war er so ein bisschen am Rande, ja, der Familie. Und da sagt er Folgendes im Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich, und das ist alles hier in der Gegenwart geschrieben, im Präsens, ja. Er lagert mich auf grünen Auen. Er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschatten, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens und ich kehre zurück ins Haus des Herrn lebenslang. Er lebt in der Gegenwart. Egal, was auch passiert, er weiß, Gott ist da und Gott möchte uns dahin führen. Das ist eigentlich der Hauptpunkt, dass er uns befreien möchte aus den Dingen der Vergangenheit. Er möchte, dass wir ganz bewusst in der Gegenwart mit ihm leben, ihn jetzt und hier erleben. Nicht morgen oder gestern, sondern jetzt, hier und jetzt. Ja, das ist entscheidend. Das ist auch als Christ wichtig, ja. Wenn du immer nur erzählst oder immer deine Erlebnisse sich nur beschränken auf die Vergangenheit vor 20 Jahren, was da mal passiert ist, das ist eine Alarmglocke. Wenn du heute nichts mehr erlebst mit Jesus, wenn du heute nicht mehr siehst, dass Jesus handelt, dass er da ist, dann bring das zu ihm, ja, und sag, Jesus, ich möchte heute mit dir leben. Jetzt, heute, hier, im Hier und Jetzt. Und jetzt kommen wir zum Eigentlichen hier in unserer Geschichte. Wir wissen hier, ja, Maria ist hier irgendwann so schwanger zwischen zweiter und dritter Monat oder so irgendwas. Also Jesus war noch nicht geboren. Es lag noch alles in der Zukunft. Aber was sie jetzt macht, sie redet über die Zukunft. Ja, sie redet über die Zukunft so, als wäre da schon alles passiert. Und ich möchte mit euch jetzt mal diese Zeilen hier durchlesen und auch mal gerade so ein bisschen kritisch aus der menschlichen Perspektive hinterfragen. Ja, das heißt in Vers 51, er hat Macht geübt mit seinem Arm. Okay, sie war schwanger, übernatürlich, das war schon irgendwie eine mächtige Geschichte, aber passiert war ja noch gar nichts, oder? Von wegen Macht geübt oder so irgendwas. Er hat Macht geübt mit seinem Arm. Das Einzige, was ich vielleicht ahnen konnte, dass irgendwelche anderen Leute ihren Arm nehmen und Steine aufheben und sie steinigen. Sie stand immer noch unter Lebensgefahr. Wir haben das im Film so dargestellt gehabt, dass sie nach Hause kam und dann kam das raus und das war eine Riesengeschichte gewesen. Ist sehr interessant dargestellt im Film, ja. Sie kurz vor der Steinigung stand im Grunde genommen. Das war eine ganz peinliche Sache. Also sie hat hier noch gar nichts erlebt von er hat Macht geübt mit seinem Arm. Dann heißt es weiter, er hat zerstreut, die in der Gesinnung ihres Herzens hochmütig sind. Wo? Die Römer waren noch da. Die orthodoxen Juden. Die Unterdrückung. Alles war noch vorhanden. Weiter heißt es, er hat Mächtige von Thronen hinabgestoßen und Niedrige erhöht. Herodes war noch da am Thron, der ganze Klerus, der religiöse Klerus war noch da, nichts passiert. Dann heißt es weiter, Hungrige hat er mit Gütern erfüllt und Reiche leer fortgeschickt. Sie war nach wie vor hungrig. Man geht davon aus, dass sie eine sehr arme Frau war, dass sie nicht viel gehabt hat, mittellos. Dann heißt es, er hat sich Israel seines Knechtes angenommen, um der Barmherzigkeit zu gedenken. Wie er zu unseren Vätern geredet hat, gegenüber Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Klar, es gab viele Prophezeiungen hin auf den Messias, dass er mächtig eingreifen wird, aber es war überhaupt noch nichts passiert. Also alles, was sie hier betet, war eigentlich, ich sage das mal ganz krass, war eigentlich ein Witz. Sie betet hier Dinge, die überhaupt nicht der Realität entsprachen. Aber jetzt, das ist der eigentliche Schlüssel von dem Ganzen, das ist das eigentliche Geheimnis, was sie macht. Sie redet sozusagen die Zukunft, ja, man könnte jetzt kritisch sagen, das sind Träumereien oder irgendwas, aber sie redet die Zukunft in die Gegenwart, in die Vollendung. Und da sind wir bei der vollendeten Gegenwart. Ja, aus Futur wird die vollendete Gegenwart auch perfekt genannt. Und ich finde das ganz interessant. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, denn das ist perfekt. Das ist das Perfekteste, was es überhaupt geben kann. Dinge, die noch nicht passiert sind, in die Gegenwart zu reden, als wären sie schon passiert. Nun, die macht aber hier keine Psychologie und sagt so, ich stelle mir jetzt einfach vor, das wäre schon. Sondern was sie hier macht, das ist unter der Inspiration des Heiligen Geistes. Das ist Glaube. Sie weiß, diese Dinge treffen ein. Und das ist der springende Punkt an der Geschichte. So dürfen wir leben. dieses einfache, unbedeutende, einfach strukturierte, vielleicht sogar analphabetische Mädchen, ja, macht das. Und ich glaube, auch hier wieder ein Schlüssel, wenn es heißt, die Generationen nach mir werden mich glücklich preisen. Wir können im Grunde genommen sagen, wenn dieses junge Mädchen das kann, können wir das auch. Warum eigentlich nicht? Wir haben den gleichen Heiligen Geist, wir haben Christus in uns und wir haben die Verheißung. Es gibt zwei Referenzen, möchte ich euch dazu nennen, dass das, was sie hier macht, absolut eine biblische Geschichte ist. Ja, in Markus 11, Vers 24 steht, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden, sagt Jesus. Alles, um was ihr betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Oder im 1. Johannes 5, Vers 4 steht, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Man könnte auch sagen, wird die Welt überwinden. Ja? Und dies ist der Glaube, der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Wir sind noch, mit beiden Beinen stehen wir in der Gegenwart und es steht noch einiges vor uns. Und Johannes schreibt hier, das ist der Glaube, ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Das ist eine ganz, ganz, ganz starke Geschichte. Das kann uns ein bisschen aus unserer Pity-Party, aus unserer Selbstmitleidsparty rausholen und hinbringen, dass wir wissen, wir haben den Glauben, der die Welt schon überwunden hat. Das heißt, wir werden überwinden, das ist völlig klar. Und das, was in der Zukunft passiert, wie gefährlich, wie schwierig, wie unmöglich das auch immer aussieht. Jesus hat versprochen, er ist bei mir alle Tage bis an das Ende der Welt. Und ich darf das jetzt schon sozusagen in die Gegenwart reinholen. Ich darf sagen, danke Herr, dass du das machst, dass du das getan hast, dass du bei mir bist. Wir dürfen diese Schablone sozusagen anwenden. Und ich gehe hier nochmal kurz diese Verse durch. Wenn es in Vers 51 heißt, er hat Macht geübt mit seinem Arm. Nimm mal irgendeine Widrigkeit in deinem Leben. Nimm mal irgendein unlösbares Ding, irgendeine Sache, die dir total Angst macht, was die Zukunft betrifft. Du könntest vielleicht so beten. Jesus, du hast bereits den Sieg über diese Sache und ich lobe und preise dich, dass du schon jetzt eingegriffen hast und deinen starken Arm bewegt hast. Nicht meine Feinde haben die Oberhand, sondern du und dafür danke ich dir. Das meint Jesus, wenn er sagt, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Und es ist keine Spinnerei. Das ist Glaube, Vertrauen, Festhalten an ihm. Das ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und das gibt uns Zuversicht. Das gibt uns, und da gehören wir zu einer Spezie von Menschen, die keine Angst mehr haben müssen vor der Zukunft. Menschlich gesehen müssen wir Angst haben. Die ganze Umweltsituation, Weltwirtschaft und überhaupt, wie wird das mit meinem Leben? Werde ich später noch genug haben? Und ja, es gibt so viele Dinge. Mit diesem Glauben kannst du in die Zukunft reinschauen, als ob du das schon hast. Und das macht dich im Grunde genommen perfekt. Ja? Das bringt dieses Futur ins Perfekt. Du hast mir den Sieg gegeben. Das ist nicht irgendwas psychologisieren da irgendwo im Hirn. Ja, ich mal mir das jetzt irgendwie aus, sondern das ist einfach, ich vertraue auf ihn. Ich vertraue auf ihn, dass er, der meine Vergangenheit kennt, der sich dieser Vergangenheit angenommen hat, er nimmt sich auch der Zukunft an und das hilft uns, merkt ihr, dadurch werden wir praktisch frei, in der Gegenwart zu leben. Das, was dieser Bericht am Anfang, den ich da gelesen habe, was dieser Bericht zum Ausdruck bringt, ist im Grunde genommen, oder ja, er klagt das sozusagen an, dass wir eigentlich gar keine Kapazität mehr haben, in der Gegenwart zu leben. Wir sind so sehr mit der Vergangenheit beschäftigt und besorgt um die Zukunft, dass nichts mehr da bleibt für die Gegenwart. Und Gott möchte, dass wir ankommen, deswegen heißt dieser Bericht Willkommen in der Gegenwart. Er möchte, dass wir ganz bewusst leben. Wenn wir eben diesen Ministry gehört haben, von IJM, eigentlich haben wir doch gar keine Zeit für diese Sachen, oder? Weil wir sind ja so viel beschäftigt mit irgendwelchen Dingen, die ich noch klären muss aus der Vergangenheit und ich bin beschäftigt mit Dingen in der Zukunft. Aber wenn wir hier ankommen in der Gegenwart, mit Jesus, mit Maria, und wir können sagen, Herr, und ich nehme diese Dinge jetzt an im Namen Jesu und deshalb werde ich frei. Sorget euch nicht, deshalb sagt Jesus, sorget euch nicht für den morgigen Tag, was der morgige Tag bringen soll. Ja, da gibt es genug, was da kommen muss, aber du bist heute mit dem Heute beschäftigt. Das ist die Geschichte, wo Gott uns hier hinbringen will. Und wir schauen hier mal ein bisschen weiter. Maria nimmt uns mit rein, was das konkret bedeuten könnte. Da heißt es, er hat zerstreut, die in der Gesinnung ihres Herzens hochmütig sind. Er hat Mächtige von Thronen hinabgestoßen und Niedrige erhöht. Wir als Christen ticken halt manchmal ein bisschen anders, wie die Menschen um uns rum, ja. Darum haben wir häufig mit Menschen um uns herum zu tun, die sich vielleicht über uns erheben. Und vielleicht diskriminieren, ja. Ich habe mich so an eine Situation erinnert, das war so vor 8 oder 9 Jahren. Wir waren ziemlich am Anfang als Gemeinde, wir waren unten im ersten Stock gewesen. Und da war ich irgendwas da am Reparieren, am Machen. Und dann kamen so 2 gut gekleidete Geschäftsleute vom oberen Stock. Die hatten da eine große Fläche gemietet, die kamen da vorbei und dann sagt der eine zum anderen, was ist denn das da eigentlich? Ja, und zeigte so zu uns da, City Chapel, ja. Da sagt der andere, ach, das ist irgend so eine kleine schmierige Sekte. Super, ja. Und mir ging es da eigentlich nicht so wie Maria, die so ganz relaxed war und gejubelt hat im Geist und der Seele, sondern ich war richtig stinksauer gewesen. Um das zu verarbeiten, ja. Ich glaube, ein halbes Jahr später hat diese Firma Konkurs gemacht. Wurde weggewischt. Die mussten ausziehen. Pleite. Okay, ich will jetzt nicht sagen, was ich dann gedacht habe. Aber im Grunde genommen kam mir dieses Beispiel jetzt letzte Woche, wo ich das am Vorbereiten. Er hat zerstreut, die in der Gesinnung ihres Herzens hochmütig sind. Er hat Mächtige von Thronen hinabgestoßen und niedrige Höhe. Das geht durch die ganze Kirchengeschichte durch. Glaub nicht, dass du irgend so ein kleiner, schmieriger Jesus-Fanatiker bist, über den man sich irgendwie lustig machen kann. Sondern Jesus steht zu dir. Er hat mit dir ein Projekt begonnen, was er auch durchziehen wird. Er hat seine Augen auf dich gerichtet, so wie es heißt. Die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, dessen Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Das ist so. Du bist in Gottes Augen adelig. Du bist ein Sohn des Höchsten, du bist Tochter des Höchsten. Und das ist ganz wichtig. Und in diesem Bewusstsein darfst du vorwärts gehen. Und diese ganzen Widrigkeiten, die Maria vor sich gesehen hat, sie hat sie als erledigt abgehakt, obwohl sie davon noch nichts sah. Weil sie im Glauben das gesehen hat, Gott wird sich darüber erbarmen. Es war für sie schwer, ja. Wir haben die ganze Geschichte ja rückwirkend vor uns. Wir wissen, wie das alles gelaufen ist. Auch für Maria, sie konnte das nicht nachvollziehen. Wie wird das mit dem Messias? Was hat sie gedacht, als ihr Sohn, als ihr Retter am Kreuz hing? Viele konnten das nicht nachvollziehen. Was bedeutet das jetzt? Und trotzdem bin ich davon überzeugt, dass diese Worte weiterhin auf ihrem Herz waren. Und es ist wichtig auch für uns, gerade wenn wir durch Leid durchgehen, dass im Glauben auch zu wissen, Gott trägt uns durch. Ich darf in der Gegenwart leben. Das, was auf mich zukommt, viele Dinge werden sich auflösen. Ja? Er hat zerstreut, die in der Gesinnung ihres Herzens hochmütig sind. Vers 53, Hungrige hat er mit Gütern gefüllt und Reiche hat er leer fortgeschickt. Gott sei Dank musste ich noch nie Hunger leiden. Wir wissen gar nicht, was Hunger ist. Wir dürfen dieses Wort Hunger gar nicht in den Mund nehmen. Ich habe Hunger. Ja? Hunger ist eine ganz, ganz schlimme Sache. Aber wir wissen, was es heißt, Mangel zu haben. Ja, ich musste so dran denken, als Sarah und ich damals vor 11 oder vor 12 Jahren hier nach Stuttgart kamen. Wir hatten kein Geld, keine Geldreserven gehabt, kein Nix, irgendwie keine Perspektive. Und das sah alles so trostlos aus, keinen festen Halt, keine Freunde und so weiter. Aber auch im Nachhinein denke ich, Mensch, hätten wir damals vielleicht Dinge noch mehr, ja, wie soll ich sagen, lockerer genommen, ja, zu sagen, Gott weiß es. Er weiß, wo wir stehen. Und da wäre es auch gut gewesen, zu sagen, okay, Herr, du siehst diese ganzen Widrigkeiten vor uns. Und wir nehmen das jetzt im Glauben an, dass du uns durchträgst. Und wir danken dir jetzt schon dafür, dass du dazu stehst. Ich wusste damals noch nicht, dass wir irgendwann mal in 10 Jahren ein eigenes Haus haben werden und eine große Gemeinde und, ja. Ich habe damals gesagt, hier, so das Menschliche. Aber Gott versorgt. Gott gibt uns. Das ist auch nicht hier das Evangelium von, ja, du musst nur glauben und dann fällt dir alles zu, da wirst du irgendwo im Schloss wohnen oder so. Das hat Gott niemals gesagt. Aber das bedeutet, dass er dich durchträgt. Trachte zuerst nach meinem Reich, nach meiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere zufallen. Und das ist entscheidend. Und die Zeit läuft mir weg, deswegen werde ich jetzt einen Sack zubinden. Wir könnten das jetzt noch hier in Vers 54 sehen. Er hat sich Israel, seines Knechts, angenommen. Auch das war für sie absolute Zukunftsmusik. Aber sie durfte das erleben später, wie Gott das meint. Ja? Und ich möchte euch ermutigen, abschließend ermutigen, macht das so wie Maria. Maria brauchte definitiv mehr Glauben als wir. Das Einzige, was Maria in sich hatte, war das kleine Embryo, der kleine Fötus in ihr. Ja? Ganz klein, das Erahnen. Ja, es war das, was der Engel Gabriel mir gesagt hat. Und es ist vielleicht auch was ganz Kleines, was du in dir drin hast. Ein Erahnen. Vielleicht hat der Heilige Geist jetzt zu dir geredet, in irgendeiner Form. Ja, vielleicht soll ich das einfach nochmal neu angehen. Dann geh das an. Halte fest. Halte fest an seiner Liebe. Halte fest an seinen Zusagen. Halte fest daran, dass du diesen Glauben hast. Ich sage nicht, du musst irgendwas jetzt machen, sondern dieser Glaube darf sich einfach festhalten an den Tatsachen, an seinem Wort. Wir möchten jetzt noch eine Zeit haben der Anbetung und ich möchte euch ermutigen, dass wir das umsetzen, indem wir das Jesus hinlegen. Sagt es doch mal bewusst. Vielleicht können wir das auch so machen, dass wir jetzt vielleicht mal irgendwie mal zwischen dem Lied auch eine Pause haben, dass die Band einfach instrumental spielt. Vielleicht so laut, dass du, wenn du das aussprichst, dass der Nachbar dich nicht hört. Ja? Und dann mach das doch einfach mal. Sprich das aus. Ich glaube, es ist wichtig, nicht nur mit dem Herzen zu glauben, sondern mit dem Mund zu bekennen. Sprich das aus. Danke, Herr, dass du meine Zukunft in deiner Hand hältst. Und danke, Herr, du weißt um die Widrigkeit. Und dann zähl das mal auf. Danke dafür, dass du dafür ans Kreuz gegangen bist und dass du den Sieg gibst. Das hast du mir versprochen. Dass du das zeigst. Lass uns doch aufstehen. Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir in der Gegenwart ankommen, dass wir als Menschen der Gegenwart leben. Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir die Dinge aus der Zukunft, die Ängste, die riesen Sachen, die vor uns stehen, zurückholen in die vollendete Gegenwart, indem wir wissen, dass das der Glaube ist, der Sieg, der die Welt überwunden hat. Ich möchte mit dir vorwärts gehen. Herr, ich habe das persönlich für mich gelernt. Ich danke dir, dass du uns hier ein Vorbild gegeben hast in diesem jungen Mädchen. Und so möchte ich dich bitten, dass du uns darin stärkst, dass du uns hilfst, Jesus. Sei du willkommen hier. Hör du unser Gebet. Segne du uns, Herr.